Deutschlandfunk Kultur heute.
Razzia, Europol, Raubkunstverdacht. Die Agenturmeldungen klingen nach einem Kulturkrimi. Schon die Zahlen sind spektakulär. Mehr als 100 Verhaftete und rund 19.000 beschlagnahmte, mutmaßlich gestohlene Kulturgüter. Das ist das erste Ergebnis einer koordinierten Aktion auf mehreren Kontinenten. Es sollen Ermittler aus Italien, Spanien, Afghanistan, Kolumbien, Argentinien und auch Deutschland an der Razzia beteiligt gewesen sein, meldet die europäische Polizeibehörde Europol. Mein Kollege Stefan Koldorf hat gerade ein Buch über zwielichtige und kriminelle Machenschaften auf dem Kunstmarkt veröffentlicht. Er hat intensiv recherchiert und ist jetzt bei mir im Studio. Herr Koldorf, welcher Verdacht steht da im Raum?
Der Verdacht, dass all diese Artefakte, wir reden ja nicht von Bildern, die für die Wand gemalt worden sind oder von Skulpturen, die fürs Museum geschaffen wurden, sondern Artefakte, die aus archäologischen Grabungen stammen, dass die alle illegal in verschiedenen Ländern der Welt aus der Erde geholt worden sind. Dass also keine Archäologen, keine Altertumswissenschaftler daran beteiligt waren, sondern Banden systematisch solche Fundstellen geplündert haben.
Hat Sie diese Meldung überrascht?
Mich hat überrascht der Umfang dessen, was da tatsächlich jetzt beschlagnahmt wurde, die Zahl der Länder und damit auch der Umstand, dass da zum ersten Mal in diesem Umfang international agiert wurde seitens der Polizei. Es ist ja bekannt, dass der Handel mit Artefakten aus diesen illegalen Raubgrabungen seit Jahrzehnten ein riesiges Problem ist. Bislang waren aber viele Länder damit allein oder haben es alleine versucht, diese Sache Herr zu werden. Jetzt offenbar zum ersten Mal die große konzertierte Aktion.
Das Wort Banden haben Sie vorhin benutzt. Kann man von organisierter Kriminalität sprechen?
Ja, davon muss man sprechen. Also es gibt Netzwerke, die sowohl für die Beschaffung sorgen, die also beispielsweise die eigentlichen Tombaroli, wie sie in Italien heißen, die Raubgräber, auch schützen, denen sagen, wo was zu holen ist, darauf achten, dass niemand sie bei ihrer eigentlichen Arbeit stört. Und auch der Vertrieb ist bandenmäßig international organisiert. Und die Ermittlungsbehörden, ich habe vorhin noch kurz mit dem Bundeskriminalamt sprechen können, die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass ein großer Teil dieses Handels im organisierten Verbrechen angesiedelt ist, dass also dieser Handel mit den Raubgrabungen ein gleiches Ausmaß hat wie beispielsweise der Drogenhandel.
Und wer kauft das? Oder wie verkäuflich ist das?
Das ist ganz unterschiedlich und man muss auch sagen, da hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was schon geändert. Wer kauft das? Natürlich gibt es Sammler dafür, natürlich gibt es Kunsthändlerinnen und Kunsthändler, die sowas weitervertreiben. Es gab auch Fälle in den 1980er Jahren, ein Riesenskandal um das Getty-Museum, eines der reichsten Museen der Welt. Da gab es eine Kuratorin, Marion True, die in Italien schließlich angeklagt wurde, weil sie wissentlich Stücke aus Raubgrabungen, griechische Vasen beispielsweise, angekauft hatte. Und das auch vom Board of Trustees, also vom Aufsichtsgremium dieses Museums, abgesegnet, abgedeckt gewesen ist. Also das hat eine große Bandbreite. Ich habe gerade gesagt, es hat sich ein bisschen was geändert. Es gibt ein größeres Bewusstsein dafür. Man muss auch da wieder, wenn man auf den Kunsthandel schimpft, sagen, es sind die schwarzen Schafe. Es ist nicht die breite Masse der Kunsthändler, der Auktionshäuser. Aber es passiert immer noch zu viel in dieser Hinsicht.
Und gibt es einen gewissen Thrill, solche Artefakte zu besitzen, die geraubt sind?
Also das, so jemandem bin ich noch nicht begegnet bei meinen Recherchen. Ich will das auch niemandem unterstellen. Ich glaube schon, dass es den meisten Sammlern tatsächlich um die Stücke selbst geht. Um die tolle Vase, um die tolle Münze, um die alte mittelalterliche Waffe. Was sie dann vergessen bei diesem Haben-Wollen, bei diesem Sammeln, ist natürlich, dass durch die Art und Weise, wie das da zustande kommt und wie sie in den Besitz kommen, nicht nur verschiedene Länder beraubt werden ihrer kulturellen Identität, sondern auch sogenannte Fundzusammenhänge zerstört werden. Für Archäologen, die eigentlich an diesen Stellen arbeiten, an denen da geraubt wird, ist es ganz wichtig, was wo liegt. Liegt eine Waffe bei einem Haus? Liegt sie bei einer Werkstatt, wo sie vielleicht zur Reparatur war? War da ein gewalttätiger Mensch, der dort gelebt hat? Das alles ist nicht mehr zu rekonstruieren. Das wird natürlich nie dokumentiert, wenn gestohlen wird.
Sie haben vorhin das BKA erwähnt. Inwieweit ist Deutschland davon betroffen?
Das BKA hat vorhin nur gesagt, dass auch deutsche Landeskriminalämter an dieser Aktion gestern beteiligt gewesen sind, unter Federführung des Bundeskriminalamtes. Da wird aber im Moment noch ausgewertet, was wo gefunden wurde, wie stark tatsächlich dann auch inhaltlich die deutsche Beteiligung ist. Was man allerdings sagen kann, ist, dass Deutschland durchaus, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Frau Florin, dass Deutschland natürlich auch ein Handelsplatz für solche illegal beschafften Artefakte ist und wie gering da das Bewusstsein ist. Das hat sich gerade vor 2-3 Jahren gezeigt. Da hat nämlich das Bayerische Finanzamt mitten in München hunderte Stücke ohne Herkunftsnachweis bei einem Händler beschlagnahmt und dann Jahre später in Schwabing einfach zugunsten der Staatskasse versteigert zu Dumpingpreisen, ohne dass die betroffenen Herkunftsländer informiert worden sind. Ich habe mit dem peruanischen Botschafter gesprochen, mit der mexikanischen Botschaft, die waren alles andere als begeistert.
Oh, das können ja Kollateralschäden einer leeren Staatskasse sein. Danke. Danke an Stefan Koldeoff. Mit ihm habe ich über eine spektakuläre Beschlagnahmungsaktion gesprochen.